Hallo und herzlich willkommen zur 119. Folge von Finance Forward. Heute im Podcast spreche ich mit Philipp Klöckner. Philipp ist ein Tech-Investor, der durch seinen eigenen Podcast Doppelgänger bekannt geworden ist. Er gibt dort tiefe Einblicke in die Welt der Tech-Aktien und Startups. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum er glaubt, dass Klarna das Zeitfenster für einen Börsengang erst einmal verpasst hat, warum ihn Crypto.com an ein Pyramidensystem erinnert und was Firmen wie N26 und Solaris, die eigentlich in diesem Jahr an die Börse gehen wollten, jetzt für strategische Optionen haben. Außerdem gibt er Einblicke in die aktuellen Geschäftszahlen des Neo-Brokers Robinhood. Los geht's! Hallo Philipp, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Moin Kaspar, freue mich sehr da zu sein.
Gleichfalls, ja. Machst du jetzt eigentlich gerade so einen Podcast-Marathon zum Start des Jahres, jeden Tag einen anderen Podcast, oder?
Ja, wir hatten im Januar relativ gute Zahlen und jetzt ist meine größte Angst natürlich, dass wir als Wachstumsinvestor und Growth Hacker habe ich ja so ein bisschen Wachstumsanspruch und Februar hat weniger Tage und es wird schwer, den Januar zu übertreffen, deswegen...
Du könntest ja auch jemanden einstellen, der dir dann so die Grafik so umbaut mit so an der Seite irgendwie eine andere Legende, dass es dann doch wächst.
Ja, also man könnte es nach Tagen normalisieren, das wäre ein Trick. Da kann man sich ja gerade bei den Fintechs auch viel anschauen, unter anderem bei Klarna. Die sind bei der sozusagen Slide Deck Yoga große Meister. Von daher gibt es vielleicht ein paar Tricks, die wir ziehen können. Aber wir versuchen es erstmal mit redlichen Mitteln und Transparenz.
Sehr gut, ja.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Das ist auch irgendwie ein ganz, ganz gutes Stichwort, weil vor fast genau einem Jahr hattet ihr ja schon mal so einen Hype, nämlich damals war irgendwie dieser ganze Wirbel um Clubhouse. Und ich musste kürzlich nochmal dran denken, weil jetzt LinkedIn so ungefähr mit einem Jahr Verspätung auch mit so einem Feature gestartet ist. Da würde mich einfach mal deine Perspektive interessieren, für wie erfolgsversprechend hältst du das in so einem Kontext?
Ja, aber ich habe da auch so eine Art Beta-Einladung bekommen und wir haben uns entschlossen, das nicht zu nutzen. Einfach für mich wäre LinkedIn auch kein typisches Audio-Netzwerk und ich finde es einen relativ großen Medienbruch, ehrlich gesagt. Ich finde Video schon anstrengend auf LinkedIn, um ehrlich zu sein. Was mich aber überrascht ist, dass es auf Twitter besser zu funktionieren scheint, als ich gedacht hätte. Also die Twitter-Spaces wären also zumindest sozusagen bei den Leuten, denen ich folge, und gerade auch so von Financial Twitter relativ stark genutzt. So
viel Krypto und Web 3 und sowas
auch. Genau, viel Krypto, aber es gibt auch so ein paar Börsenstammtische und zu den Earnings manchmal so kleinere Calls. Hätte ich nicht gedacht, dass gut läuft. Aber bei LinkedIn, ganz ehrlich, ich glaube, das wird nicht gut funktionieren. Wenn doch, dann wäre es sicher eine prima Quelle für guten Content und Insights. Bin aber skeptisch, dass LinkedIn das hinbekommt. Da sagen die Produktinnovation insgesamt. Da hat man relativ wenig gesehen, finde ich, in letzter Zeit. Und weiß jetzt auch nicht, ob das schlau war, so viele Ressourcen darauf zu fokussieren. Man hat damals Clubhouse wahrscheinlich als großen Threat oder als große Bedrohung gesehen.
Ja. Guckst du denn manchmal noch in die Clubhouse-App? Öffnest du die manchmal noch? Ich kriege immer noch die ganzen Push-Nachrichten. Das ist, glaube ich, die App mit den aggressivsten Push-Nachrichten irgendwie.
Ja, ich glaube, das war einer der Fehler auch, dass sie die Push-Nachrichten zu inflationär genutzt haben, ehrlich gesagt. Das sorgt dafür, dass viele die einfach deaktiviert haben und so die Reactivation der User auch unheimlich schwer wurde. Ich nutze das, ich war tatsächlich Ewigkeiten nicht mehr auf Clubhouse. Wir haben das hat damals tatsächlich dem Format Doppelgänger-Podcast von uns sehr, sehr geholfen, aber inzwischen scheint das nicht mehr so, dass da relevante Inhalte geschaffen werden von uns.
Aber es ist irgendwie erstaunlich, dass kein weiterer Hype irgendwie so entstanden ist. Ich meine, es gab ja mal dieses so LinkedIn-Poly-Work oder wie das hieß, LinkedIn-Ersatz, wo ihr gedacht hattet, vielleicht gibt es da auch nochmal so eine Hype-Bewegung, aber bislang ist das ja, glaube ich, nicht eingetreten. Und es gab jetzt auch nichts Vergleichbares, wo es so ein Wirbel, so eine Aufregung auch um ein neues Produkt irgendwie gab.
Ja, es ist für Social Network schon sehr schwer, dieses Empty-Room-Problem zu lösen. Also, dass wenn jemand da ankommt, sofort Nutzen entsteht. Das war bei Polywork das Problem. Bei Clubhouse war es schon so, dass man da eigentlich relativ flüssig reingleiten konnte und auch sofort spannende Themen gefunden hatte in der Regel. Gerade in der Zeit, wo dann halb Deutschland oder so halb Digital-Deutschland sich dort versammelt hat. Da war, glaube ich, dann eher das Problem, dass am Ende komischerweise alle Diskussionen immer bei den gleichen Themen gelandet sind. Also da ist am Ende immer irgendwie entweder eine Geschlechterdebatte oder Diversity-Debatte oder irgendwie wurde das Fernsehprogramm kommentiert. Und da hat sowas wie gutes Programming, das, was jetzt zum Beispiel auf Twitch langsam passiert, also dass Leute sagen, wir machen richtige Shows mit regelmäßigen Sendedaten und so auf Twitch, das hat bei Clubhouse so ein bisschen gefehlt, dass man sich wirklich gezielt sagt, nächste Woche sprechen wir über dieses Thema. Aber da immer wieder neue Nutzer dazu kamen, die es auch nicht so 100% verstanden haben teilweise, kamen dann immer wieder die gleichen Fragen in allen Talks. Ich glaube, das hat es dann sehr einseitig gemacht und irgendwann wurde es dann langweilig, mit immer wieder den gleichen Leuten über immer wieder die gleichen Themen zu sprechen.
Das haben sie auch irgendwie bislang nicht gefixt, oder? Dass sie da programmatisch stärker eingreifen, überlegen, wer sind eigentlich hier. Eigentlich müsste man ja das selber viel stärker in die Hand nehmen und kuratieren als Team von Clubhouse.
Ja, das wäre auf jeden Fall nützlich gewesen, dass man da sagt, wir kaufen uns ein paar Influencer ein oder ein paar Produzenten, Kreative. Und bauen an Showformaten, die Nutzer zum Beispiel einmal die Woche oder alle zwei Tage oder täglich zum Abend reaktivieren. Das ist nicht gut gelungen. Also man hat irgendwie darauf vertraut, dass die Kreatoren das selber machen. Einige haben das auch getan. Aber dadurch, dass die dann ja immer so ein bisschen in ihrer Bubble sind, kommt es dann immer dazu, dass dann leider die Themen auch wieder sehr ähnlich waren. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Also es hatte dann letztlich keinen dauerhaften Product-Market-Fit, würde ich sagen.
Ja. Wir wollen heute ein bisschen über die Tech-Werte sprechen, die in den vergangenen Wochen sehr, sehr stark abgeschmiert sind. Du hast ja in einigen Podcasts schon generell zu dem Thema jetzt auch dich geäußert. Eine deiner Thesen ist, dass ja auch die guten Firmen irgendwie verdroschen wurden und dass es eigentlich eine gesunde Korrektur ist. Im Hintergrund ist so ein bisschen die Zinswende als Angst, die da ist. Wenn man sich jetzt mal die Startups anschaut, die geplant haben, jetzt in diesem Jahr den Schritt an die Börse zu wagen, da gibt es zum Beispiel im Fintech-Bereich N26 sehr prominent und Solaris Bank, wo man weiß, dass sie das irgendwie vorbereiten. Wie würdest du jetzt auf so eine Lage reagieren, wenn du da jetzt irgendwie CFO, CEO in so einer Firma wärst?
Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Also man spricht ja von sogenannten IPO-Windows. Also es gibt so Fenster, die sich auftun oder auch wieder schließen. Letztlich ist das nur so ein Finanzjargon für das Marktumfeld. Also man sagt, das IPO-Window schließt sich, wenn die Kurse gerade verdroschen werden oder so an der Börse eine Bass oder eben Bärenrally herrscht. Und wenn die Börse sehr euphorisch ist, viel neues Geld an die Börse kommt, dann sagt man eben, das IPO-Window ist irgendwie besonders weit offen und es ist besonders opportun, Firmen dann an die Börse zu bringen. Das hat man ja die letzten zwei Jahre mit Hunderten von IPOs gesehen. Und jetzt in dieser Phase, also wo man könnte sagen, die Leute pessimistischer geworden sind, man könnte auch sagen, einige sind einfach nur realistischer geworden, dann Firmen an die Börse zu bringen, wird deutlich schwerer oder auch einfach schlicht unmöglich. Und was man dann tun kann, ist eigentlich, also so oder so bereitet man ja schon vorher, und das ist bei den Firmen jetzt sicherlich im letzten Jahr schon passiert, irgendwie das Accounting und Reporting vor. Also dass man im Filing für die Börse, also im Verkaufsprospekt, die Geschäftsbereiche und Segmente vernünftig darstellen kann, dass man irgendwie vernünftiges Year-on-Year-Wachstum hat. Das ist sicherlich passiert und man kann dann immer sich, und man hat trotzdem, glaube ich, so eine Timeline, also dass man vielleicht in einem Zeitraum von 2-3 Quartalen, also oder 9 Monaten, denkt, bis dahin möchten wir ready sein für die Börse. Und man kann natürlich auch einfach einen sogenannten dualen Prozess machen. Also dass man sagt, wir bereiten uns dafür vor, dass sollte die Börse wieder euphorischer sein, dass wir dann relativ schnell fertig sind für ein IPO. Also wir bereiten das Reporting, Accounting vor und treffen auch alle anderen Vorkehrungen. Und sollte das Börsenumfeld aber schlecht sein, dann können wir letztlich ja mit dem gleichen Datenraum auch in den Private Markets nochmal eine weitere Runde machen, dass man dann eben dann doch wieder mit Growth-Investoren oder PE kommt für Fintech wahrscheinlich nicht in Frage, weil sie einfach nicht profitabel genug sind. Liefern's nochmal, du kannst ja Late-Stage-Growth-Investoren dann nochmal einladen, reinzugehen. Das ist natürlich dann kompliziert, wenn du jetzt irgendwie schon Co2, Dragoneer, Tiger, Softbank drin hast, dann ist die Frage sozusagen in der Nahrungskette, sozusagen wem du den Schrott dann füttern kannst. Also das sind ja dann schon die wirklich dann auf den letzten Pop beim IPO hoffen und gar nicht mehr so lange drin bleiben wollen vielleicht. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Die dritte Variante ist natürlich, und das ist aber natürlich die von der Signaling-Wirkung die schlechteste ist, dass du halt eine interne, also dass du entweder eine Downround machst oder intern, genau, Downround oder interne Bridge. Der Downround heißt einfach, dass man zwar nochmal Geld bekommt im privaten Markt, das ist aber zu einer schlechteren Bewertung als die vorherigen. Oder eben Bridge, das heißt, dass man sich intern mit den Bestandsinvestoren nochmal einigt, zum Beispiel ein Dreivierteljahr oder Jahr, bis sich eben das IPO-Window wieder auftun könnte, zwischen zu finanzieren, dann in der Regel auch schon nicht zu den besten Konditionen mehr. Im Fall von N26 könnte man vielleicht auf der Vision, dass man jetzt doch noch ein Brokerage baut in die App und damit den APU, also den Durchschnittsumsatz pro User deutlich erhöht, vielleicht kann man mit der Vision nochmal eine Runde raisen und damit den Umsatz deutlich steigern. Gegen diese Vision hat man bisher aber sehr schlecht delivered. Ne? Es war wahrscheinlich eine strategische Fehlentscheidung, das zu machen. Ich glaube, der CEO hat sich auch so geäußert, dass die US-Expansion wahrscheinlich weniger opportun im Nachhinein aussieht, als sozusagen den Nutzern das Traden von Kryptos und Aktien zu erlauben. Aber das wäre vielleicht eine Vision, auf der man auch nochmal eine neue private Runde raisen könnte. Da wissen die Investoren eigentlich, dass man damit Geld verdienen kann. Und sagen, es gibt einen gewissen Login der Nutzer. Vielleicht kriegt man auch die Nutzer, die bisher nicht gut monetarisiert. Da gibt es ja einen großen Gap zwischen den monetarisierbaren Nutzern und den Proforma-Nutzern. Ich glaube irgendwie, man geht davon aus, dass 3 Millionen Revenue relevant sind und aber es bis zu 7 Millionen gibt. Und vielleicht gerade um diese Gap von 4 Millionen noch besser zu monetarisieren, wenn es da schon echtes Login auf der User-Seite gibt, wäre Trading vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Aber das ist halt nicht einfach, das zu bauen. Ja.
Da wird natürlich von den Leuten, die das kritisch sehen, wird dann immer argumentiert, wie schafft man es, etwas besser zu machen als jetzt in Trade Republic, die ja nur sehr spezialisiert an diesem einen Thema arbeiten und wo sich, glaube ich, die Zielgruppen schon überschneiden. Da kann man natürlich dann argumentieren, okay, da gibt es vielleicht so ein paar faule Leute, die jetzt nicht extra dann zu Trade Republic gehen wollen, sondern das alles in einem Account haben wollen. Aber das ist genau die Frage, wie man trotzdem so ein attraktives Angebot schafft, was sich von jemandem wie Trade Republic halt unterscheidet.
Absolut. Das ist, glaube ich, schwer gegen den Spezialisten da zu gewinnen. Und man sieht ja, wie viel Zeit das Trade Republic gekostet hat, das wirklich auf einem eigenen Bank-Backend auch aufzubauen. Man kann sagen, sozusagen bei der Kundenakquise hätten sie halt einen Vorteil. Also sie müssen die Kundenakquisekosten nicht zahlen, weil sie schon 7 Millionen Bestandskunden haben und die nur aktivieren brauchen. Aber wo ich total bei dir bin, ist, dass wahrscheinlich die Nutzerschaften starkes Overlap hat. Also dass die Leute, die unkompliziert Aktien traden wollen, ganz oft schon N26-Kunden sind bestimmt und auch sich bewusst sind, dass es Alternativen dafür gibt und das Trade Republic derzeit eine der besseren Alternativen ist für zumindest Leute, die das so No-Frills und oder Low-Friction-Aktien traden wollen. Ja.
Wie denkst du hast gerade das Stichwort Marketingkosten schon angesprochen, wie denkst du, werden die sich in den jetzt kommenden Monaten entwickeln, weil man ja gerade sagt, wenn die Märkte runtergehen bei Krypto und bei Aktien, dann steigen automatisch auch die Zahlen der Marketingkosten, die es kostet, einen Nutzer quasi in dein Angebot reinzuziehen, weil die Leute halt nicht mehr am Mittagstisch irgendwie drüber reden, nicht mehr irgendwie euphorisch sind, sondern die App bei ihnen den ganzen Tag irgendwie rot ist.
Ja, sollte deutlich schwerer werden. Also einerseits, man beginnt ja immer mit den Early Adoptern, die tendenziell eh niedrigere Marketingkosten haben. Also die noch erste Produktfehler vielleicht verzeihen und auch wirklich auf das Angebot gewartet haben und das sofort umarmen. Und das ist bei N26 sicherlich längst so, geht man mehr Mainstream und dadurch steigen die Kosten schon. Und ja, solche Events wie die Krypto-Rallye oder auch die Aktien-Rallye der letzten Jahre, das ist ein starker Rückenwind bei der Nutzerakquise. Gerade sowas wie diese GameStop-Mania oder diese Meme-Stocks oder Hype-Stocks-Sache, wo Aktien und Börse dann wieder irgendwie Klassengespräch oder Uni-Gespräch, Gespräch an der Kaffeemaschine auf Arbeit werden, wo Nutzer sich gegenseitig empfehlen, auch also Referral-Mechanismen deutlich besser funktionieren. Das hilft alles den Kundenakquisekosten. Und das sollte jetzt alles sozusagen von der Effizienz erstmal oder von der Effektivität auch, also von der reinen Wirksamkeit schon deutlich schwerer werden. Und damit ist eigentlich damit zu rechnen, dass die Kosten weiter steigen. Auch einfach, weil viele Nutzer schon mit einem Angebot versorgt sind inzwischen. Gerade von der relevanten Audience oder der relevanten Zielgruppe von N26.
Ich denke mir, das immer auch bei Angeboten wie jetzt Crypto.com, die irgendwie so ja Millionen über Millionen in den Markt pumpen. Egal, was ich irgendwie öffne, direkt kommt so eine Anzeige von Crypto.com. Und da denke ich mir auch, dass die Marketing-Effizienz jetzt gerade wahrscheinlich extrem runtergeht, weil die Kryptomärkte einfach so im Keller sind.
Ja, geht wahrscheinlich auch bei Crypto.com runter. Die haben natürlich einen sehr starken Incentive-Trigger mit extrem hohen Cashbacks auf die eigene Kreditkarte, sozusagen, weil Nutzer, also ich würde damit rechnen, dass Crypto.com einen deutlich höheren APU, also Durchschnittsumsatz pro Nutzer hat, als jetzt eine Neobank oder selbst ein Trade Republic. Die geben das sozusagen, werben mit einer Kreditkarte, die extrem hohe Cashback Sätze hat. Das Geld bleibt aber in der Regel sozusagen in dem System Crypto.com und wird dort dann wieder zum Crypto Trading ausgegeben, dein Cashback. Und weil die Gebühren dafür relativ hoch sind, also ich glaube so um die 3%, also allein die sichtbaren, dann kann man noch über den Spread reden. Wahrscheinlich gibt es noch verdeckte Gebühren oder verdeckte Umsätze, die Crypto.com macht. Und das Produkt ist dann natürlich auf den ersten Blick zumindest erstmal auch attraktiver nochmal für die Kunden und wird sicherlich auch Kunden- und Kreditkartenumsätze von bestehenden Neobanken abziehen. Also egal bei welcher Kryptobörse du gerade anfängst, kriegst du ja fast überall auch eine Kreditkarte inzwischen dazu. Eventuell mit einem Kickback in Krypto oder Geld. Und das sollte den Umsatz auf den bestehenden Karten jetzt nicht steigern, würde ich finden.
Ja. Eins dieser Unternehmen, was, glaube ich, die Charakteristika erfüllt, die du gerade beschrieben hast, so alle großen Investoren sind drinne. Das ist sicherlich Klarna. Da hatten wir im letzten Podcast vor einem Jahr auch schon mal drüber gesprochen. Da sagtest du, die sind eigentlich schon überreif, an die Börse zu gehen. Sie haben jetzt in der Zeit nochmal ja, sehr, sehr viel Geld auch eingesammelt. Haben die aus deiner Sicht so ein bisschen das Zeitfenster für den Börsengang jetzt verpasst?
Also vorerst muss man das wohl bejahen. Also ich würde sagen, die waren überreif. Vielleicht waren sie nicht ready, vielleicht wollten sie noch mehr akquirieren. Also vom Timing her haben sie es jetzt erstmal verpasst, glaube ich. Und gleich aus zweierlei Hinsicht. Also einerseits ist das IPO-Window jetzt für die allermeisten Firmen geschlossen, sodass die Marktbedingungen einfach nicht mehr opportunistisch sind oder opportun sind. Und das andere Problem ist, dass ich erwarte, dass die Firmenzahlen sich immer weiter verschlechtern. Da sieht man eigentlich, dass es zu einer Margenkompression kommt. Also die Transaktionsmarge, die Firmen bekommt, wird immer kleiner. Um das Wachstum noch zu schaffen, muss man Deals mit Amazon und so weiter machen, wodurch die Margen wahrscheinlich nicht besser werden über die Zeit. Plus der regulatorische Gegenwind wird größer und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel allein der fehlende Umsatz bei Peloton, also das wird jetzt schon inzwischen sozusagen ex-Peloton ausgewiesen bei Firmen, damit man sieht, dass das ohne Peloton nicht ganz so schlimm aussieht wie mit Peloton, aber wenn man sieht, wie viel Peloton-Umsatz jetzt weggefallen ist und es war zu irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, mal ein Drittel des Firmen-Umsatzes oder ein sehr relevanter Anteil vielleicht.
Ein Drittel, ja, am Anfang. Ja,
genau. Und das heißt, ich glaube, die Zahlen bei Firmen werden sich verschlechtern und damit natürlich wird Klarnas Valuation hauptsächlich an den Public Markets auch verglichen und gemessen. Und wenn eine Firma da jetzt weiter verfällt, dann ist nicht nur das IPO-Window zu, sondern auch die Comparables und damit sagen die implizierte Bewertung, mit der Klarna dann an die Börse könnte, verschlechtert sich zunehmend. Und das wird jetzt im Verlauf des Jahres wahrscheinlich nicht besser. Selbst wenn sich die Börse ein bisschen normalisiert oder wieder vorsichtig optimistisch wird irgendwann, dann spielt dieser Firm-Faktor wahrscheinlich weiter eine belastende Rolle für die Klarna Valuation, könnte ich mir vorstellen.
Wie kommt es zu dieser Margenkompression? Liegt das vor allem an dem starken Wettbewerb um die ganzen verschiedenen Händler?
Ja, ich würde sagen, das ist vor allen Dingen vom Wettbewerb getrieben. Also du hast eben PayPal, die da auch mit reingehen in den Markt. Du hast Afterpay und verschiedene, du hast Klarna, die großen Kreditkartennetzwerke versuchen Ähnliches zu bauen. Amazon wird wahrscheinlich früher oder später eine eigene Lösung dafür haben. Von daher konkurriert man sehr stark und es setzt sich natürlich auch so ein bisschen inzwischen die Händlererfahrung durch, dass natürlich erstmal Warenkörbe und Conversions und damit die Marketing-Effizienz steigt durch Buy Now, Pay Later. Aber es gibt auch Händler, die berichten, dass sich danach ihre Retourenquote zumindest auf dem Kundensegment verdreifacht hat. Also sprich, dass die
ist ja normalerweise 50%.
Bei Fashion meinst du, oder?
Genau, ja.
Genau, oder? Genau. Und na gut, die ließe sich dann nicht verdreifachen, dann einfach immer mehr zurückschicken, als man gekauft hat. Aber so, ich habe schon ein, zwei Händler gehört, die sagen, dass das sozusagen auf der reinen Bestellung oder Brutto erstmal sehr attraktiv ist, aber tatsächlich dann die Retourenquote deutlich höher ist bei Klarna, weil es ein bisschen impulsiver geshoppt wird anscheinend.
Inwiefern spielen diese Vergleichswerte aus deiner Sicht eigentlich eine Rolle? Man könnte ja auch irgendwie positiv formulieren und sagen, man kann sich dann mit guten Zahlen positiv von einem börsennotierten Peer quasi abgrenzen.
Ja, das ist immer möglich. Also kann man beweisen, dass genau diese Margenkompression nicht passiert oder dass man die Margen sogar ausbauen kann, dass man einen schönen Operating Leverage hat, also dass man mit Größe sogar bessere Margen bekommt. Das wäre, was man normalerweise sehen möchte, dass man also Skaleneffekte hat und damit die Margen sich verbessern bei zunehmender Größe. Dann kann man natürlich sehr gut beweisen, dass man dieses Segment eigentlich besser managed und verstanden hat als der börsennotierte Peer. Leider wird man von den Analysten dann trotzdem eben in diese Peer Group getan. Das heißt, irgendwie an den Preis werden trotzdem die Comparables rangeschrieben. Aber natürlich, wenn man tatsächlich de facto dann bessere Zahlen liefert, dann kann man das zu einem gewissen Teil auch wieder relativieren und dann deutlich bessere Multiples erfahren als der börsennotierte Vergleichswert. Ob das jetzt machbar ist, ist die Frage. Was ich schon ganz spannend finde an der Klarna-Strategie ist, da gab es jetzt letztes Jahr die Übernahme von Price Runner, also einem großen Preisvergleichsservice. Und ich glaube, wenn ich mich irre, im letzten Podcast meine ich auch irgendwie, dass Klarna sich sehr aktiv im Shopping-Segment umsehen wird oder bereits umsieht, um einerseits mehr Interaction oder Engagement in die eigene App zu bekommen und andererseits sozusagen noch mehr Upper Funnel die User abzuholen beim Shopping, sozusagen, dass die Entscheidung bei Now Pay Later schon vor der Shopping-Entscheidung eventuell fällt. Und was man mit Price Runner jetzt natürlich bauen kann, ist, dass wenn man sich überlegt, dass einige Shopping-Prozesse früher so ausgesehen dass man vielleicht erstmal den besten Preiswert versucht. Also man startet eben bei einem Price Runner oder bei einem Idealo oder bei einem irgendeinem großen Marktplatz oder Vergleichsportal, findet dann einen Shop und erst dann muss man überlegen, wie möchte ich bezahlen? Und dann kommt es darauf an, ob der Shop jetzt genau ob der jetzt Klarna unterstützt oder nicht. Und Klarna kann jetzt natürlich so ein bisschen den Prozess umdrehen, dass sie sagen, du kannst bei uns eigentlich alle Angebote, die auf Price Runner integriert sind, durchsuchen. Und wir virtualisieren dir Buy Now Pay Later sowieso durch eine virtuelle Kreditkarte oder so. Und ganz egal, wo du einkaufst, solange du bei uns startest, machen wir fast jedes Angebot im Netz, also das Kreditkarten akzeptiert für dich zu einem Buy Now Pay Later Angebot. Das kann natürlich spannend sein, so weil man dann nicht mehr den Kompromiss zwischen Buy Now Pay Later machen oder den günstigsten Preis nehmen hat. Das finde ich von der Strategie trotzdem richtig.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Glaubst du denn, dass sie da auch noch weiter sich umgucken? Hörst du da was aus dem Markt? Die haben jetzt irgendwie 10 Firmen, glaube ich, gekauft.
Also ich meine, sie haben zwei Anreize, weitere Firmen zu kaufen. Einerseits sozusagen, um so ein bisschen das eben auch als Marketing und Top-of-Funnel-User-Acquisition zu nutzen. Das ist eins, dass man da einfach, das auch ein günstiger Weg ist, neue Nutzer zu akquirieren. Und das andere ist natürlich auch, Umsatz mit einer anderen Kostenstruktur nochmal vielleicht einzukaufen, der natürlich auch hilft, solange man ihnen die hohe Bewertung mit, ich glaube zuletzt 46 Milliarden
genau.
Sozusagen zumisst und die dann eventuell auf einen größeren Umsatz bezieht, kann das natürlich, es ist per se attraktiv, Umsatz dazu zu kaufen, solange der nicht deutlich langsamer wächst oder eine komplett andere Struktur hat.
Ja. Nochmal zurückzukommen zu den Bewertungen an den Märkten. Da wird es jetzt ja in den nächsten Monaten wahrscheinlich zu relativ absurden Situationen kommen, weil eigentlich alle wichtigen europäischen Fintechs haben jetzt ein Vorbild in den USA, was börsennotiert ist, was aber gleichzeitig total abgestraft wird. Und keine Ahnung, Trade Republic zum Beispiel wird ja wahrscheinlich in der nächsten Runde anvisieren, sowas im Rahmen von 10 Milliarden Bewertung zu realisieren. Und das ist ungefähr der Wert, den Robin Hood im Moment an der Börse wert ist. Was für eine Rolle wird das für die Dynamik der sozusagen privaten Finanzierungsrunden aus deiner Sicht spielen?
Ja, also man muss schon die privaten Finanzierungsrunden orientieren sich natürlich letztlich an den Public Multiples, also den Umsatz Multiples der börsennotierten Firmen. Und da wird es eine Art Trickle-Down oder Runterbrechen auf in den Private-Markt auch geben. Also es ist unwahrscheinlich, dass im Private-Markt die Bewertungen langfristig höher sein werden oder deutlich höher sein werden als an der Börse. Es sei denn, die Firmen im Private-Markt wachsen eben noch deutlich schneller, dann kann man natürlich auch ein höheres Multiple applizieren. Für Trade Republic wird es vermutlich natürlich schwer, weil Robinhood, ich glaube, noch sowas um die 20 Millionen aktive Nutzer hat, was natürlich deutlich über Trade Republic liegt. Gleichzeitig die extrem stark monetarisiert mit $65 pro Quartal pro Nutzer. Ich glaube, das ist ein absoluter Rekordwert. Also kein normaler Broker würde so viel Geld aus so wenig Assets an. Also die Nutzer haben ja nur $4,500 im Depot in der Regel und daraus wird aber sagen im Jahr $160 rausgeholt. Das muss man erstmal schaffen, also aus so kleinen Depots. Und ich glaube, dass Trade Republic kein ganz so hohes Trading-Volumen hat, also weniger Umsatz pro Nutzer und natürlich deutlich weniger Nutzer. Dafür wachsen die Nutzer aber noch deutlich bei Trade Republic, würde ich erwarten. Das ist bei Robinhood ja, die aktiven Nutzer gehen leicht zurück in den letzten zwei Quartalen. Das macht es natürlich schwerer. Das Attraktive ist, und Chris Hacker wird ja nicht müde zu erzählen, dass irgendwie 80% der Nutzer viel
ETF-Sparpläne machen. Ne?
Genau, Sparpläne machen. Und das ist natürlich attraktiv, wenn man das langfristig beweisen kann, sagen in Kohortenansichten, dass da, sagen wir mal, wenn der durchschnittliche Nutzer jetzt 100 Euro pro Monat einzahlen sollte, die Nutzerin, dann sind das halt, dann wächst das AUM oder Assets under Custody halt jedes Jahr um 1200 Euro plus den Effekt sozusagen, die durchschnittlichen 10%, die Performance noch hinzubringt, der großen Indizes, dann ist das langfristig natürlich trotzdem ein spannendes Modell. Und wenn man dann eventuell Kickbacks von den ETF-Betreibern bekommt, plus eventuell Payment for Order Flow Zahlung, plus eventuell andere Formen von Gebühren. Und irgendwann in der Welt mit Zinsen kriegt man ja auch Geld auf die Verrechnungskonten dann wieder. Dann kann das schon spannend sein, solange man A, eben die Vision aufrechterhält, dass man weiter Kunden gewinnen kann, was Robinhood, wie gesagt, nicht mehr kann. Deswegen darf man die jetzt eigentlich auch nicht direkt ins gleiche Bucket tun. Vom Modell her sehr ähnlich. Vom Wachstum, aber scheint Robinhood schon eher so ein bisschen gedeckelt zu sein oder eben in Stagnation begriffen gerade. Da würde ich Trade Republic schon jetzt noch mehr in neuen Märkten und auch in Deutschland zutrauen an Wachstum.
Ich glaube, was man auch sehen wird, dass Christian Hacker oder generell Trade Republic versuchen wird, sich vom Storytelling, von dem, was sie nach außen erzählen, noch stärker von Robinhood quasi abzugrenzen. Das haben sie ja immer schon ein bisschen versucht. Aber es war bislang halt immer auch ein attraktives Vorbild. Also ich glaube, dass viele US-Investoren sich Trade Republic auch so heiß darauf waren, da rein zu investieren, weil sie wussten, okay, das hat schon mal in Amerika funktioniert und jetzt ist es eigentlich offensichtlich, so eine Wette auch in Europa zu machen.
Ja, also nach meinem Verständnis, also es sind ja alle schlaue Leute bei Trade Republic und ich glaube, jeder weiß, dass man sagen mit der Klientel von Robinhood oder mit der vermeintlichen Klientel von Robinhood oder einem Teil, die eben sehr aktiv traden, eventuell mit Optionen traden und so weiter, dass die im Schnitt auch oft Geld verlieren, während es eigentlich eben dann doch keinen besseren Kunden gibt als jemand, der jeden Monat irgendwie 100, 200 Euro in den Sparplan einbezahlt und vielleicht nebenbei noch ein bisschen tradet. Das ist von der Berechenbarkeit und vom Customer Lifetime Value wahrscheinlich der spannendere Kunde, selbst wenn du aus dem Tradenden natürlich kurzfristig mehr Geld rausholen kann, ist es verliert der oder die halt irgendwann das Geld eventuell beim Traden, gerade in so Phasen mit sehr hoher Volatilität, wo jetzt eine Generation, die hat nur steigende Börsen erlebt bisher und jetzt geht's dann mal 30, teilweise 50% bei beliebten Titeln runter. Da ist der jetzt weiter oder die jetzt weiter einfach ihren Sparplan verfolgt, natürlich relativ gesehen viel spannenderer Kunde. Und ja, wenn Robinhood irgendwie super funktioniert und gehypt wird, dann hängt man sich vielleicht ein bisschen mehr an das Narrativ trotzdem. Wobei ich das jetzt nicht gar nicht so stark vernommen habe, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass man immer langfristig auch an die Vision der Altersvorsorge geglaubt hat. Einfach, weil es auch rational sinnvoll ist.
Glaubst du denn, dass man bei Robinhood da das Ruder nochmal rumreißen kann oder wird sich das jetzt von Quartal zu Quartal diese negative Dynamik nochmal verschlimmern?
Ob sich verschlimmern wird, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird schwer, das rumzureißen tatsächlich. Auch da gibt es eine gewisse Sättigung und dann das große Geld ist einfach bei irgendwie TD Ameritrade, Charles Schwab und so weiter in deutlich größeren Depots schon drin. Und natürlich hat Robinhood immer wieder die Chance, mit der Marke die nächste Generation an Investoren zu gewinnen und auch die wächst ja nach. Aber da jetzt wirklich nochmal deutlich über 20, 30 Millionen zu gewinnen und offensichtlich traut man sich nicht so richtig die Internationalisierung zu, auch gerade weil man ausreichend beschäftigt ist, den Heimatmarkt hinzubekommen. Ich halte es für schwer. Also ich glaube nicht, es wird schlimmer werden, dass sie jetzt unter 10 Millionen Kunden gehen oder sowas oder das AUM komplett aufrauchen. Ich war überrascht, wie wenig die Kunden verloren haben, ehrlich gesagt, im letzten Quartal. Also es gab im Q4 ja auch schon Volatilität und Tech ist nicht mehr gut gelaufen. Dafür haben sich die Assets under Management, also die Kundengelder, die man verwaltet, relativ stabil gehalten. Die gingen runter, aber auch nicht döller als der Markt. Plus es kam eben auch da man sieht auch da, dass neue Einzahlungen hinzukommen, aus Sparplänen wahrscheinlich. Deswegen ist es weniger schlimm als erwartet, aber bei den Multiples, die an die Companies rangepackt werden, brauchst du halt Wachstum. Also es ist auch irgendwie nur langsam Kunden zu verlieren oder langsam Kunden zu gewinnen, ist eigentlich auch keine Option. Und noch mehr monetarisieren ist, glaube ich, nicht möglich bei Robinhood. Also die Monetarisierung ist maximal, nach meinem Verstanden. Ich wäre sehr überrascht, wenn da deutlich mehr kommt.
Die wird ja wahrscheinlich im Zweifel auch eher sinken, wenn so public.com und Co., also die amerikanischen vergleichbaren Startups, auch ein bisschen die Preise senken.
Genau. Womit Robinhood wahrscheinlich noch mehr Geld verdienen könnte, wäre der nächste Krypto-Sommer. Wenn da jetzt nochmal eine Krypto-Rallye kommt, dann würden sie damit wahrscheinlich mehr verdienen. Aber die Konkurrenz wird auch größer mit public.com, mit eventuell den Kryptobörsen, die in das Segment, also auch die werden vielleicht andersrum versuchen, entweder Aktien in Tokens zu wandeln oder darunter zu gehen in den Markt. Beides ist möglich.
Genau, zu Coinbase, sozusagen einer der großen Krypto-Player, hast du dich ja in der Vergangenheit immer relativ positiv geäußert. Wie siehst du das aktuell? Die sind ja quasi von beiden Tendenzen betroffen. Also Kryptomarkt geht runter, was sicherlich sich auch längerfristig auf die Bilanzen jetzt auswirken wird. Und parallel ist ihr Kurs auch abgestraft worden wegen der ganzen sozusagen Sektorrotation. Und wie siehst du das aktuell? Und wie siehst du auch da die Konkurrenz zu Crypto.com und Co.? Die werden ja auch da stärker ein bisschen angegriffen.
Ja, ich weiß nicht, ob der Kryptomarkt runtergeht. Ich würde sagen, der ist so inhärent volatil. Und jetzt ist gerade eine Phase, wo die Volatilität nach unten durchschlägt. Das kann aber auch, also das kann natürlich ein Zwei-Jahres-Winter werden auch. Es kann auch sehr schnell wieder hochgehen. Das weiß stimmt, man einfach nicht. Ich glaube, das ist Auffassungssache, ne? Also nicht Auffassungssache, sondern irgendwie Meinungssache. Also weder ich noch du haben recht, würde ich gleich behaupten, dass ich es besser verstehe. Was man sagen muss, dass sie relativ fair bepreist sind, weil man, glaube ich, weiß, dass man letztlich, also Coinbase ist ein super Schaufelverkäufer, um zu sagen, ich möchte eigentlich nicht selber Kryptos traden, aber ich finde es eine schöne Aktie, um sich dagegen zu hedgen, einfach um zu sagen, ich will diesen Trend auch nicht verpassen, aber bevor ich irgendwelche Assets kaufe, wo kein Wert dahinter liegt und die auch keine Produktivität besitzen, dann kaufe ich lieber eine Firma, die trotzdem von dem Anstieg profitieren würde und außerdem eben eine Marge darauf hat, im Gegensatz zu den Krypto-Assets, die ja selber Produktivität besitzen eigentlich oder überwiegend keine Produktivität besitzen. Und dafür ist Coinbase mit 6-mal Umsatz und 25-mal Earnings, wobei die Earnings natürlich unmöglich vorhersagbar sind, weil die eben sehr stark am Kryptomarkt hängen. Die können natürlich auch ganz anders aussehen jetzt. Ganz fair bepreist eben, aber das ist jetzt keine Firma, glaube ich, für jemanden, der ein sehr risikoaverses Investoren-Naturell hat, sondern für mich ist es halt ein sehr guter Hedge gegen Krypto. Wenn Krypto wirklich extrem groß wird, dann wird Coinbase auch sehr stark davon profitieren. Wenn es nichts wird, halte ich es immer noch besser als die Kryptowährungen selber zu halten. Und zu dem anderen Punkt, ja, die spüren auch den Konkurrenzdruck von den großen Börsen, irgendwie NFX, Binance, Kraken und so weiter und auch Crypto.com, die extrem zulegen im Retail-Space. Und gerade Crypto.com will, also Binance und Kraken sind ja eher so am oberen Ende, also bei sehr versierten Crypto-Tradern.
FTX ist von der ganzen Bedienung auch eigentlich eher für semi-professionelle Leute.
Würde ich auch sagen, genau. Aber gerade im Retail-Segment ist Crypto.com wahrscheinlich der aggressivste Player. Und auch das sollte es schwerer machen. Und die Frage ist, was dann mehr verfängt, also von der Usability und sagen Niedrigschwelligkeit, sehe ich Coinbase schon noch deutlich vorne. Von den Incentives, wobei Crypto.com von Incentives eben auch fast unglaubwürdig irgendwann ist. Wenn jemand sagt, du bekommst irgendwie 8% deiner Umsätze, Kreditkartenumsätze zurück und dein Netflix-Abo obendrauf, irgendwann fragt sich der Nutzer natürlich schon auch, wie man so Geld verdienen kann. Und da ist Coinbase vielleicht ein bisschen transparenter.
Plus, da sind auch einige Bedingungen dran geknüpft. Also ich glaube, es ist nicht so, wenn du jetzt nur ein Standardkonto hast,
kriegst du dann 30.000 Dollar staken in Crypto.com. Also es hat sehr viel von einem Ponzi-Scheme, muss, oder von einem Pyramidensystem oder Multi-Level-Marketing-System. Ponzi-Scheme wäre Betrugsverdacht, aber da muss man vorsichtig sein. Aber ich glaube, es hat einen gewissen Pyramidenschema dahinter, dass du, sagen, um dich zu qualifizieren für diesen Cashback, musst du irgendwie zwischen 3.500 und 35.000 in dem Coin staken sozusagen und der Plattform zur Verfügung stellen, dafür dann natürlich diese Coins kaufen, das treibt wiederum ihren eigenen Coin und so weiter. Das kann also, wenn das mal implodiert, wird das eins der ersten Systeme sein, was auch mit drauf geht. Das ist relativ transparent, glaube ich. Und was ich bei Coinbase aber strategisch sehr spannend finde, ist, dass sie ja mehr oder weniger oder durchaus relevanten Venture Fund gebaut haben, um das Ökosystem Decentralized Finance und Krypto insgesamt zu stärken und die Ideen, die erfolgsversprechend sind, mit mehr Geld auszustatten, was insofern schlau ist, weil sie genau davon ja profitieren würden als einer der größten Marktplätze auch. Und wenn Coinbase irgendwas braucht, um eine bessere Bewertung zu bekommen, dann ist es halt so ein bisschen die Volatilität aus dem Kryptomarkt rauszunehmen. Und was da natürlich helfen würde, wäre, wenn es einfach valide Use Cases gibt, die ein gewisser Teil der Bevölkerung auch schon einsetzt, also sowas wie NFTs zum Beispiel, wenn das klappen sollte, das ist jetzt auch noch relativ early, aber NFTs sieht für mich so aus, als wäre es das erste Mal, dass es eine gewisse Durchdringung gibt für einen Krypto-Use Case, der relativ viele Leute erfasst, also auf kleinem Level, aber schon relativ viele. Und dadurch entsteht natürlich eine dauerhafte Nachfrage, ne, dass Leute immer wieder irgendwie gewisse Währungen nachkaufen würden. Und sowas zu fördern, also konkrete Anwendungsfälle für Krypto, macht für Coinbase, glaube ich, viel Sinn, weil wenn es eine dauerhafte Nachfrage, wenn es nicht mehr so in Hypewellen verläuft, sondern eine gewisse stetige Nachfrage nach Kryptowährung gäbe, egal für welche Zwecke, dann wäre Coinbase einer der Hauptprofiteure davon. Das heißt, sie bauen so ein bisschen mit ihrer Bewertung, sie sind, glaube ich, zu einem sehr guten Zeitpunkt an die Börse gekommen, aus ihrer Sicht zumindest, und bauen mit dieser Bewertung eigentlich das Ökosystem oder den Life Support, der sie am Leben hält.
Wir sind mit der Zeit schon fast um. Zum Schluss gibt es noch eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar als Investor musst du ja immer ein bisschen auch in die Zukunft schauen. Und deswegen gibt es jetzt ein paar schnelle Fragen, was du denkst, wie die Fintech- und Startup-Welt weitergeht, mit ein paar Predictions von dir, die ich jetzt einfach mal vorlese. Und dann musst du schnell antworten, was du dazu denkst. Also das erste ist, dass das NFT von deinem Co-Host Philipp sinkt in den kommenden 18 Monaten eher im Wert um 50% oder steigt um 50%?
Das steigt vielleicht in Ether, aber in Euro oder in Fiat gemessen wird es sinken. Wahrscheinlicher sinken als steigen, glaube ich.
Okay. Der Trading-Hype in Deutschland nimmt ab und die Zahl der Anleger sinkt weiter etwas in Deutschland, weil sich die Leute die Finger weiter verbrennen, ja oder nein?
Nein, hoffentlich nein, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es eher unwahrscheinlich ist.
Okay. Welche Finanz-App, welches Feature, was du dir immer schon mal gewünscht hast oder für sinnvoll erachtest, wird in den kommenden anderthalb Jahren entwickelt?
Ich befürchte 24/7 Trading. Ich weiß nicht, ob das Sinn, ich glaube nicht, dass es zwangsläufig sinnvoll ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass unter anderem, dass ein Robinhood zum Beispiel, um den APU weiter zu steigern, das wäre definitiv eine Möglichkeit. Das könnte sowohl eine Kryptobörse machen, die Tokens auf Aktien 24/7 traded oder Robinhood. Ansonsten
würde dich noch mehr Freizeit kosten, oder?
Das würde ich, bin inzwischen so altersmilde, dass ich nicht mehr alle fünf Minuten auf die Kurse gucke. Das okay. Schaffe ich auch gar nicht. Okay. Aber es gibt bestimmt Leute, denen das nicht gut tun würde. Ich glaube, ja. Es gibt auch viele sinnvollen Feed. Also ich überlege, ob dem Markt irgendwas fehlt eigentlich. Eher nicht.
Die Sparkassen steigen wirklich in den Kryptohandel ein oder entscheiden sich doch noch dagegen?
Da Krypto jetzt so ein bisschen Momentum verloren hat, würde ich fast vermuten, dass sie es absägen könnten, das Projekt.
Okay. Und als letzte Frage, wo steht der 10x DNA-Fonds am Ende des Jahres, was Assets und Wert angeht?
Der steht jetzt bei 18, glaube ich. Ausgabekurs war 25, das Hoch bei 30, jetzt bei 18, wenn ich mich irre. Ich glaube, er wird zwischen 15 und 16, also wenn die Portfolio Zusammensetzung ähnlich bleibt, mit Palantir zum Beispiel, mit einem Tesla, dann wird er unter 18 stehen, würde ich sagen.
Okay, und Assets sind ja jetzt, glaube ich, waren mal zwischenzeitlich 100 Millionen, jetzt natürlich ein bisschen gesunken.
Die werden wieder über 100 Millionen stehen, befürchte ich.
Okay. Alles klar, Philipp, dann vielen Dank für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Sehr gerne, ich freue mich. Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.